Ich begrüße Sie im Lehrerzimmer des Kontrafunks, unserer Sendung über Bildung, Schule und Bildungspolitik. Mein Name ist Klaus Rüdiger. Unsere Themen heute. In Australien sollen unter 16-Jährige nicht mehr Plattformen wie TikTok oder Instagram nutzen dürfen. Dänemark kündigte bereits ein ähnliches Gesetz an und in Norwegen, Frankreich und den Niederlanden gibt es vergleichbare Vorschläge. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterstützt dieses Vorgehen. Gegen ein mögliches EU-Verbot wendet sich hingegen die AfD. Wie die AfD ihr deutliches Nein begründet, werde ich mit dem kulturpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, mit Dr. Götz Frömming, besprechen. Und in manchen Schulhäusern ist kaum noch ein regulärer Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. So passiert in der Kreisschule Mutschellen im Schweizer Kanton Aargau. Deshalb musste an der Spitze der Kreisschule Mutschellen ein klarer Schnitt auf der Führungsebene vollzogen werden. Eine Findungskommission suchte per Stelleninserat eine Person mit langjähriger politischer Erfahrung, mit enger Verbundenheit in der Region, mit Führungserfahrung als Unternehmer sowie mit hoher Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen. Und die Kommission fand eine Person, die zu diesem Profil passt, den SVP-Nationalrat und Unternehmer Andreas Glaner. Mit ihm spreche ich über seine Erfahrung aus den ersten Monaten seiner Amtszeit. Abschließend hören Sie heute aus unserer Serie Schule früher unseren Kontrafunker Ludger Kusenberg. Ich wünsche Ihnen eine informative und interessante Sendung. In Australien dürfen seit dem 10. Dezember 2025 unter 16-Jährige nicht mehr Plattformen wie TikTok oder Instagram benutzen. Die Plattformen müssen nachweisen, dass sie Jugendliche aussperren. Wer nicht mitmacht oder nicht ernsthaft kontrolliert, riskiert Strafen für umgerechnet bis zu 26 Millionen Euro. Knapp 80% der australischen Bevölkerung unterstützen das Gesetz, wie eine aktuelle Umfrage zeigt. Andere Länder planen ein ähnliches Vorgehen. Auch in den deutschsprachigen Ländern geht der Trend hin zu einem eher restriktiven Umgang mit dem Social-Media-Konsum von Kindern und Jugendlichen. Nur die AfD sagt in Deutschland, Zitat, wir lehnen das von der EU und führenden Politikern der Union geforderte Verbot sozialer Medien für Jugendliche ab. Zitat Ende. Über das Nein der AfD zu einem Social-Media-Verbot spreche ich nun mit dem kulturpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion und ehemaligem Gymnasiallehrer Dr. Götz Frömming. Herr Frömming, ich begrüße Sie ganz herzlich im Lehrerzimmer des Kontrafunks.
Guten Tag, Herr Rüdiger.
In der AfD-Pressemitteilung vom 2. Januar schreiben Sie, dass es den Altparteien eigentlich eher nur um Pressezensur ginge als um Jugendschutz. Warum unterstellen Sie den Altparteien dieses Motiv?
Nun ja, wir denken, dass es durchaus sinnvoll ist, zu einem restriktiveren Umgang von Jugendlichen zu kommen, was jetzt soziale Medien anbelangt, aber übrigens auch Fernsehen anbelangt. Nur allein, das sollte nicht der Staat machen. Wir halten das für höchst problematisch, wenn der Staat sich hier über die Eltern hinwegsetzt, dass die Eltern ihre Kinder erziehen und nicht der Staat. Das ist aus guten historischen Gründen in unserem Grundgesetz verankert und wir wollen auch, dass das so bleibt. Deshalb halten wir diese pauschalen Verbote für die Nutzung von Social-Media-Plattformen für Jugendliche unter 16 für übertrieben.
Jetzt könnte man Ihnen entgegenhalten, ja gut, aber die Eltern machen es ja nicht. Die Eltern lassen meistens diesen Konsum vollkommen ungehindert zu. Es gibt ja Beispiele, die wir alle kennen. Wir gehen in den Supermarkt einkaufen, wir sitzen im Zug, wir sehen, wie Eltern schon kleinsten Kindern dort einen Laptop in die Hand drücken oder ihr eigenes Handy, damit sie darauf rumscrollen können, wie sie wollen. Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten von Seiten der Politik hier Einfluss zu nehmen, ohne dass der Staat zu übergriffig wird?
Naja, die Beispiele, die hier genannt worden sind, auch von den Befürwortern des Verbots, jetzt pornografische Inhalte oder auch Gewaltdarstellungen wie Enthauptung durch den IS und so weiter. Also da sollte man sich doch generell fragen, wenn ich jetzt sage, nur unter 16-Jährige, nur für die soll das sozusagen nicht zu sehen sein. Also da würde ich doch eher sagen, man muss auf die Plattformanbieter einwirken, dass solche Videos von Enthauptung oder so aus dem Netz verschwinden. Also mir scheint hier der Jugendschutz ein Vorwand zu sein. Und wir haben noch gar nicht drüber geredet, wie das praktisch aussehen soll. Und mit diesem Argument, die Eltern erziehen ihre Kinder nicht richtig. Das könnte ich ausdehnen auf viele Bereiche und so kann ich auch eine Diktatur errichten.
Halten Sie es nicht für sinnvoll, doch hier etwas mehr Aufklärung wirklich zu betreiben? Bisher gibt es ja eigentlich innerhalb auch der Bildungsforschung oder von anderer Seite klare Hinweise auf die toxische Wirkung eines vor allen Dingen auch übersprießenden Handykonsums oder anderer digitaler Medien. Also Aufklärung oder auch nicht?
Ohne Frage. Aufklärung ist natürlich sehr, sehr wichtig. Wir kennen das ja aus der Diskussion über Süßigkeiten beispielsweise. Da wissen wir auch, dass das schädlich ist für kleine Kinder, nicht nur für die Zähne, sondern insgesamt ein zu hoher Zuckerkonsum. Aber hier würden wir auch nicht wollen, dass der Staat pauschale Verbote verhängt, sondern Aufklärung auch in den Schulen und auch an anderen Orten. Das ist der richtige Weg, eine Sensibilisierung, wie gefährlich die Dauernutzung von Handy und Co. sein kann. Da sind wir sofort dabei und wir waren ja auch, wenn ich das an der Stelle erwähnen darf, bei dem Digital-Hype, der ja fast alle Parteien erfasst hat, da waren wir diejenigen ja, die gewarnt und gebremst haben. Ja, aber jetzt bei dieser Diskussion, da schießen wir, glaube ich, übers Ziel hinaus und würden das Kind mit dem Bade ausschütten.
Sie würden aber trotzdem dem zustimmen, dass es eine Aufgabe sozusagen des Jugendschutzes wäre, bei bestimmten Inhalten einzuschreiten oder Sie haben jetzt bereits erwähnt, Sie würden natürlich die Erwachsenen auch mit einbeziehen. Aber ab welchem Alter halten Sie denn das für besonders dringend, bestimmte Inhalte in dem Sinne zu verbieten, dass man Druck auf die Plattform ausübt?
Das Problem ist diese Vorgehensweise, dass man die Plattformen bedroht mit hohen Sanktionszahlungen. Das haben wir jetzt auch in einem anderen Bereich gesehen, wo es um politische Werbung geht. Die Plattformen reagieren oft so, dass sie dann, um keine Strafzahlungen zu bekommen, sogar noch weitergehen und in dem Fall zum Beispiel politische Werbung komplett verbieten. Und da muss man auf der anderen Seite schon sagen, dass gerade auch bei Jugendlichen, wir reden ja hier von jungen Leuten mit 15 Jahren, die sollen mit 16 wählen. Und nun wird hier allen Ernstes gefordert, die sollen sich nur noch bei ARD, ZDF und Co. informieren dürfen und nicht mehr beispielsweise Bundestagsreden oder Ausschnitte aus Bundestagsreden, die auf Social-Media-Plattformen veröffentlicht werden. Dort dürfen sie dann nicht mehr sehen. Also das scheint mir doch ein bisschen zu weit zu gehen. Social Media gehört für Jugendliche dazu. Und im Alter von 14, 15 Jahren sind Jugendliche auch schon ganz gut in der Lage, das selbst zu entscheiden. Klar, die Schule, die Eltern kann man hier nicht ganz aus der Pflicht lassen, aber pauschale Verbote sind in diesem Alter absurd.
Da würde ich gerne gerade anknüpfen und ich erlaube mir nochmals aus der Pressemitteilung zu zitieren. Mit noch mehr staatlicher Zensur, schreiben Sie, verboten und Repression gefährdet man aber das, was eigentlich gestärkt werden sollte, eine freiheitlich lebendige Demokratie. Lebendige Demokratie, das wissen wir alle, beginnt in der Schule. Wie würde Ihrer Meinung nach eine ideale oder gute politische Bildung in der Schule konzipiert sein?
Also ich denke mal zunächst, Bildung und Wissen gehören eng zusammen und da hat es in den letzten Jahren leider eine Entwicklung gegeben in den Schulen, die hat zu tun mit der Kompetenzorientierung. Den Fachleuten ist das ein Begriff. Da hat man sich abgewandt von einem vermeintlich autoritären, es werden keine Gedichte mehr auswendig gelernt, man soll sich in der Geschichte nicht mehr auskennen, sondern nur noch mit Methoden, Anwendungen und so weiter. Also Wissen ist eine extrem wichtige Grundlage und dann geht es aber meiner Meinung nach darum, je älter die Schüler werden und das kann auch schon früh anfangen, dann in der spätestens in der Mittelstufe, sollten sie ja in die Lage versetzt werden, sich ein eigenes Urteil bilden zu können aus den verfügbaren Informationen. Und da sollten diese Informationen durchaus auch kontrovers sein. Man kann den Schülern zu bestimmten Fragestellungen nicht nur einseitig Texte vorlegen, die eine bestimmte Frage nur aus einer Richtung beleuchten, sondern sie müssen sich frei informieren können und müssen dann ganz im Sinne, das ist ja die Errungenschaft der Aufklärung gewesen, dass man gesagt hat, man soll sich ohne Anleitung von Dritten dann des eigenen Verstandes bedienen und dann zu selbstständigen Urteilen kommen. Es kann nicht sein, dass in unseren Schulen Gesinnung und Haltung benotet werden darf allein die Schlüssigkeit des Urteils und diese Dinge, aber nicht am Ende, ob man nun beispielsweise, das war mein beliebtes Thema in der Schule, für oder gegen ein Kopftuchverbot ist. Das muss dann offen sein und das wird in der Regel auch noch so gemacht an den Oberstufen.
Sie sagen, das wird in der Regel so gemacht, dass diese persönliche Meinungsbildung möglich ist und auch schriftlich ausgedrückt werden kann. Wir haben hier in den Gesprächen doch immer wieder den Eindruck und auch aus den Mitteilungen aus dem Kultusministerium, dass gerade eben so eine sogenannte demokratische Haltung den Schülern vermittelt werden soll. Und deshalb haben wir auch den Eindruck, dass eine wirklich unabhängige Meinungsbildung der Schüler, eine Offenheit der Lehrer, dass die Schüler eigene Positionen entwickeln können, jetzt sagen wir mal, zumindest eingeschränkt ist. Was ist hier Ihr Eindruck? Sind Sie da optimistisch, dass das möglich ist?
Naja, meine Tätigkeit in der Schule liegt nun auch schon einige Jahre zurück. Aber was wir hören und uns auch mitgeteilt wird von aufgebrachten Eltern und so weiter, hat sich hier schon das Klima geändert. Und das hat natürlich auch etwas mit der AfD zu tun, die jetzt als neue starke Oppositionskraft auf den Plan getreten ist. Und da scheinen schon einige der Versuchung zu erliegen, dass sie die Schulen nutzen wollen, um eben auch die Schüler dazu zu bringen, ich sage es mal ganz salopp, nicht AfD zu wählen. Und da sind in der Tat auch fast alle Mittel recht. Wir haben jetzt gerade gesehen, die Friedrich-Ebert-Stiftung, SPD-nah, tourt durch alle Schulen, hat ein Angebot, das sich natürlich gegen rechts richtet. Natürlich fällt der Name AfD nicht, aber jeder weiß natürlich, was gemeint ist. Von diesen Veranstaltungen, da holt man natürlich auch Politiker dazu. Das sind dann selbstverständlich SPD-Politiker und keiner der AfD. Also das hat nichts mehr mit echter Demokratie zu tun. Die Schulen müssen hier, solange es die AfD gibt und sie nicht verboten ist, genauso übrigens auch wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, müssen hier auf Ausgewogenheit achten und dürfen nicht einseitig, sage ich mal, ständig nur SPD-Politiker einladen oder nur die Ebert- oder Böll-Stiftung.
Ich würde jetzt im Weiteren gerne das trennen, auf der einen Seite den Einsatz der digitalen Medien in den Schulen und auf der anderen Seite dann den Umgang mit den Handys. Beginnen wir mit den digitalen Medien. Auch dazu hat die AfD bisher auch in ihren Wahlprogrammen eine sehr klare Position eingenommen. Ich habe dort dem entnommen, dass auch die AfD-Fraktion vor allem für die Grundschule für einen zurückhaltenden oder restriktiven Umgang mit digitalen Medien plädiert. An einer Stelle habe ich gelesen, um Schreiben, Lesen und Rechnen zu lernen, braucht es keine Tablets oder Smartphones. Warum nur für die Grundschule und nicht aber auch für die weiterführenden Schulen?
Zunächst einmal ist das natürlich auch Ländersache. Wir sind dann immer ein bisschen vorsichtig als Bundestagsfraktion, aber da wir uns regelmäßig austauschen, auch mit unseren Bundespolitikern, weiß ich, dass sich das innerhalb der AfD als gewisser Grundkonsens herauskristallisiert hat. Über die einzelnen Zeitabschnitte kann man dann sicherlich noch diskutieren. Aber tendenziell sagen wir, je jünger die Kinder sind, desto geringer sollte der Einsatz sein von digitaler Nutzung, bis hin zu gar nicht in der Grundschule. Und dann langsam gesteigert werden, wobei man jetzt auch wieder schauen muss, in einigen Bundesländern endet die Grundschule mit der 4. Klasse, in anderen mit der 6. Also je älter, desto mehr kann man und sollte man ihnen auch zutrauen. Aber gerade bei kleineren Kindern, da ist die Nutzung von Tablets, Handys, Smartphones und so weiter gefährlich. Ähnlich wie der Umgang mit Feuer oder Alkohol. Und wie bei all diesen Dingen kommt es dann immer auch auf die Dosis an und es kommt darauf an, dass das jemand begleitet auch, dass es auch richtig genutzt wird. Also man kann nicht pauschal sagen, Digitalisierung ist gut oder schlecht. Ich kann auch nicht pauschal sagen, Feuer ist gut oder schlecht. Es kommt immer darauf an, was man damit macht und ob man es einhegt und aufpasst, dass es einen nicht selbst abfackelt am Ende.
Sie haben es schon erwähnt, Sie sind selber natürlich als Gymnasiallehrer schon einige Jahre an der direkten Unterrichtspraxis nicht mehr beteiligt. Dennoch, wie haben Sie das wahrgenommen aus Ihrer Perspektive, als die digitalen Medien immer stärker in die Schule hineindrängten? Und ich formuliere das absichtlich so, hineindrängten. Das ist ja auch von den großen Konzernen relativ stark promotet worden. Wie hat sich das für Sie dargestellt?
Das sehe ich ähnlich wie Sie, Herr Rüdiger. Da scheint schon auch viel kommerzieller Druck dahinter zu stehen. Einigen möchte ich da den guten Willen gar nicht absprechen. Aber aus der Praxis heraus gesehen, da hat man sich ja doch gewundert, was hier ein Aufwand getrieben wurde, was hier in Gang gesetzt wurde, auch noch von Seiten des Bundes aus, um eigentlich Selbstverständlichkeiten zu erreichen. Natürlich müssen Schulen wie andere öffentliche Gebäude oder Einrichtungen auch an das Internet angeschlossen sein. Natürlich müssen die Lehrer die Möglichkeit haben, auch in der Schule einen Arbeitsplatz zu haben oder einen Laptop etc. nutzen zu können, ohne dass das Netz ständig zusammenbricht. Natürlich müssen Schüler auch recherchieren können im Internet in den Schulen. Aber für all das brauche ich eigentlich keine vom Bund aus orchestrierten Digitalpakte. Ja, das sollte eigentlich über einen besseren Länderfinanzausgleich oder einen besseren Schlüssel, bei dem eben die Kommunen, das sind ja die eigentlich Verantwortlichen, zumindest wenn es dann um die Infrastruktur, Gebäude etc. geht, wo ja dann wahrscheinlich Breitband dazugehören würde, die müssen das ja vor Ort machen und entscheiden. Und die haben aber zu kämpfen mit einer überbordenden Bürokratie. Da ächzen ja alle drunter, wenn der Bund mal wieder mit neuen Segnungen kommt und dann die Länder und Kommunen an den sogenannten goldenen Zügel nehmen will. Das ist alles vollkommen verfehlt. Hier sollte man für mehr Freiheit sorgen, denn manche Schulen haben schon längst einen guten Breitbandanschluss, aber bräuchten vielleicht Geld, um ihre Turnhalle auf Vordermann zu bringen oder anderes dergleichen. Das ist viel zu aufwendig und geht auch an den eigentlichen Bedürfnissen vor Ort oft vorbei.
Aber grundsätzlich hat man ja gerade auch, Sie haben es jetzt angesprochen, mit dem Digitalpakt 2.0, versucht, Defizite beseitigen zu können. In der Bildungslandschaft in Deutschland sind ja dann die Bemühungen um eine Digitalisierung jeweils an sehr unterschiedlichen Orten. Immerhin hat man hier einen Betrag von 5 Milliarden Euro an die Hand genommen, der nun, wie Sie schon darauf hingewiesen haben, zwischen den einzelnen Ländern nun verteilt werden soll. Es ist ja doch ein enormer Nachholbedarf an verschiedenen Orten.
Also das weiß ich gar nicht, was da Bedarf ist. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir große Demonstrationen von Schülern oder Lehrern gehabt hätten, wo sie Plakate vor sich her getragen haben, mehr Internet oder mehr Tablets oder sowas. Das kenne ich nicht. Also man tut so teilweise, als würden die Schulen noch hinterm Mond leben. An den meisten Schulen gibt es längst entweder WLAN oder natürlich auch Breitbandanschlüsse und dergleichen. Dass das immer erneuert und verbessert werden muss, ist ja ganz klar. Aber das Problem ist, so wie das jetzt angegangen wurde, es sind viele Dinge nicht mitbedacht worden. Zum Beispiel, wer kümmert sich denn darum? Ich habe es in meiner eigenen Praxis erlebt, dann werden dann einmal solche Geräte angeschafft. Die werden dann eingeschlossen in irgendeinem Schrank und dann kann man sie an die Schüler verteilen. Dann ist irgendwann die Software veraltet. Ja, und dann gibt es keinen Lehrer, der sich darum kümmert, weil das niemand wirklich im Deputat drin hat und weil es an den meisten Schulen eben keinen IT-Spezialisten oder Beauftragten gibt. Die sind viel zu teuer. Die gehen lieber in die freie Wirtschaft. Und dann nützen also diese ganzen in die Schulen geworfenen Tablets ja nichts, wenn sich nicht jemand wirklich darum kümmert. Deshalb bin ich an der Stelle persönlich eher der Meinung, dass im Englischen nennt man das ja bring your own device, ja, dass die Schüler auch verantwortlich sind für ihr eigenes Gerät, was sie dann ab einer gewissen Altersstufe natürlich besitzen und mitbringen können. Aber dass man nun Laptops in Schränken hat und verteilt, das glaube ich nicht so der richtige Weg.
Nehmen wir mal an, das System funktioniert. Unter welchen Bedingungen macht denn der Einsatz digitaler Medien aus Ihrer Sicht überhaupt Sinn?
Also es gibt ja eine ganze Reihe von Studien dazu und das Thema ist ja auch noch nicht ausdiskutiert. Es sind sich auch nicht alle Forscher einig jetzt, wie viel Digitalisierung wann und wie sinnvoll ist. Manche Länder sind ja auch schon wieder zurückgesteuert. Was wir aber auch wissen, gerade auch aus großen Metastudien, Hattie beispielsweise, das Entscheidende ist immer der Lehrer. Der Lehrer darf selber natürlich seinem Fach nicht ausgeliefert sein. Damit fängt es heutzutage ja schon an. Ein Schmalspurstudium reicht nicht aus für die Oberstufe. Der Lehrer sollte mehr wissen als das, was im Buche steht. Er sollte in der Lage sein, auch Bücher kritisch lesen zu können. Und dann ist er auch in der Lage, Medien selber auswählen zu können, die geeignet sind eben für die entsprechende Altersstufe und für das jeweilige Thema. Und dann muss der Lehrer auch sehr klug abwägen, mache ich jetzt das Smartboard an oder zeige ich einen Filmausschnitt? Wenn ja, wie lang soll der sein? Ja, also ich mal beispielsweise, stellen Sie sich einen Geschichtsunterricht vor, wo der Lehrer jedes Mal nur YouTube anwirft und irgendwelche Filme vorführt. Da wird jeder gleich erkennen, das ist zwar 100% Digitalisierung und da läuft irgendein Film dann über das Smartboard, aber ein guter Unterricht ist das noch lange nicht. Also es kommt auf die Mischung an. Digitalisierung habe ich auch immer genutzt im Unterricht oder verschiedene Medien. Aber man muss halt genau wissen, wozu und zu welchem Zweck. Also wann ist es sinnvoll? Beispielsweise zum Orthographietraining gibt es wunderbare Angebote, wo man die eigene Rechtschreibung verbessern kann. Das kann man gezielt einsetzen. Das ist auch effektiver, als wenn der Lehrer ständig alle oder viele Hefte einsammeln müsste und die dann händisch korrigiert. Da bieten solche Apps, Software und so weiter schon faszinierende Möglichkeiten. Aber man muss eben wissen, wann, wo und wie man sie einsetzt und was auf keinen Fall sein darf, dass man versucht, darüber auch die Schulen zu steuern, indem eben bestimmte, auch ideologisch geprägte Lerninhalte nur noch genutzt werden dürfen und der Lehrer nicht mehr die Möglichkeit hat, frei auszuwählen, womit er eben seinen Unterricht gestalten will.
Ich würde abschließend noch gerne auf die Bundesebene zu sprechen kommen. Bildungspolitik ist Ländersache, zu Recht. Dennoch, welches Gewicht nimmt Ihrer Meinung nach die Bildungspolitik überhaupt auf Bundesebene ein? Wird dort zu viel reguliert oder müsste Ihrer Meinung nach stärker eingegriffen werden?
Ich denke, dass der Bund im doppelten Sinne keine Kompetenz hat im Bildungswesen. Ihm fehlen die Fachleute, die das alles umsetzen könnten. Und ihm fehlt eigentlich auch die Zuständigkeit. Und das macht eben das Agieren des Bundes häufig so problematisch, dass er an den eigentlichen Bedürfnissen vor Ort vorbei agiert und dass sein Handeln häufig auch geprägt ist durch ideologische Vorgaben oder dadurch, dass man sich mit bestimmten Großprojekten schmücken will. Digitalisierung, Digitalpakt klingt halt ganz toll, aber vor Ort notwendig sind häufig andere Dinge.
Mit dem kulturpolitischen Sprecher der AfD im Deutschen Bundestag, Dr. Götz Frömming, sprach ich über sein Nein zu einem Social-Media-Verbot. Er sieht eher entsprechende Überlegungen und Planungen auf EU-Ebene als ein politisch motiviertes Verbot. Eltern sollten hier die Verantwortung verstärkt übernehmen und diese nicht dem Staat abschieben. Herr Dr. Frömming, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Warum tut sich jemand das eigentlich an? Werden sich einige Zuhörer im folgenden Interview fragen. Im mehrheitlich bürgerlichen Schweizer Kanton Aargau wurde im September 2025 der Unternehmer und SVP-Nationalrat Andreas Glaner einstimmig zum Kreisschulpräsident Mutschellen gewählt. Damit übernahm er die Verantwortung für knapp 600 Oberstufenschüler, welche drei unterschiedliche Schultypen besuchen. Und er übernahm die Verantwortung für Schüler und Lehrer, die weit über die Kantonsgrenzen hinaus für negative Schlagzeilen gesorgt haben, bis hin zu einem Tötungsdelikt. Was seine Motive waren und was seine Pläne sind, das Schulschiff Mutschellen wieder auf Kurs zu bringen, werde ich jetzt mit ihm besprechen. Herr Glaner, ich begrüße Sie im Lehrerzimmer.
Herzlichen Dank, Herr Rüdiger.
Die Kreisschule Mutschellen gilt als eigentliche Problemschule. Sprechen wir zunächst über die Situation der Schule, als Sie das Amt angetreten haben. Was sind die einzelnen Problemfelder?
Ja gut, wir müssen täglich mit Gewalt leben. Wir müssen täglich mit Mobbing leben, auch mit Vandalismus und sogar mit Taschengelderpressung. Ganz wenige, die das machen, aber leider halt den Schulbetrieb dann nachhaltig stören. Was auch sehr schwierig war, ist, dass gleich nach Arbeitsbeginn meinerseits dann 3 von 3 Schulleitern sich krankschreiben ließen und wir praktisch führungslos dastanden.
Wie erklären Sie sich diese Situation, die offensichtlich doch etwas überdurchschnittlich ist bezüglich Gewaltvorkommnissen, Erpressung, Mobbing, die Punkte, die Sie erwähnt haben?
Das ist wie bei der Kindererziehung auch. Wenn sie nur immer drohen und nie handeln, dann machen die immer weiter. Und genau das ist das Problem, das ich jetzt gerade erleben durfte. Wir haben am 5. Januar die 600 Kinder in die Turnhalle gerufen zu Beginn des ersten Schultages und ihnen, wie man in der Schweiz sagt, den Tarif erklärt. Wir haben gesagt, dass jetzt Schluss sein muss mit solchen Dingen, dass auch keine weiteren Verwarnungen mehr ausgesprochen werden. Einen Tag später haben bereits 6 Mädchen wieder in einer Toilette Schäden angerichtet und dort wurde dann meinerseits die Höchststrafe ausgesprochen. Sie dürfen nicht in ein Schullager, was Riesenwellen ausgelöst hat. Alle möglichen Lehrer und Sozialarbeiter haben sich dann für diese Mädchen eingesetzt. Aber wir haben gesagt, nein, es war unmissverständlich klar, jetzt wird das durchgezogen und es hat schon recht Wellen geworfen.
Das heißt, Sie müssen jetzt massiv korrigierend eingreifen in einer Situation, die offensichtlich über Monate und Jahre einfach so fahren gelassen worden ist. Oder wie muss man sich die Situation vor Ihrem Amtsantritt vorstellen?
Das ist ja nicht alles nur schlecht. Und man muss auch sagen, dass sehr viele Lehrer sich sehr große Mühe geben, auch Disziplin im Unterricht zu haben. Es sind einige wenige, die dann eben ihre Mittäter mitziehen, wenn sie so wollen. Ich glaube, die Situation war nicht viel schlimmer als an anderen Schulen. Und das macht mir fast am meisten Sorgen, weil wir doch dachten, wir seien da die einzige Schule. Inzwischen höre ich von rundherum, dass die ähnliche Probleme haben. Und ich glaube, wenn dann mein Amt hier beendet ist, kann ich noch ein paar weitere Schulen sanieren gehen.
Spätestens seit dem tragischen Gewaltdelikt einer 14-jährigen Schülerin mit tödlichem Ausgang erlangte die Kreisschule Mutschellen leider schweizweit Berühmtheit. Vielleicht skizzieren Sie ganz kurz, was da passiert ist und inwiefern dieses Tötungsdelikt die Schule noch bis heute sehr belastet.
Ich war zu jenem Zeitpunkt noch nicht dabei und kann deshalb auch nicht allzu viel sagen. Was man aber sicher festhalten muss, es hatte nicht direkt mit der Schule zu tun. Es war auch nicht auf dem Schulareal, es war in der Freizeit. Das hat natürlich nach wie vor gerade in dieser Klasse eine Spannung vorhanden, auch eine große Trauer nach wie vor um diese Schulkollegin, die jetzt nicht mehr unter uns ist. Polizeilich und so ist alles abgehandelt. Wir waren da nicht mehr aktiv dabei, weil es auch nicht bei uns passiert ist. Aber es hat keine Zäsur in dem Sinne stattgefunden, dass man sagen könnte, jetzt haben alle was gelernt und werden künftig pfleglich miteinander umgehen. Das ist leider nicht der Fall.
Was ist denn mit der 14-jährigen Schülerin, die diese Tat ausgeübt hat?
Das entzieht sich schlicht meiner Kenntnis. Ich nehme an, sie ist in Gewahrsam der Jugendanwaltschaft.
Aber die Schule besucht sie nicht mehr?
Nein.
Sie haben offensichtlich eine sehr spezielle Situation angetroffen, aber Sie haben sich selber beworben für dieses Amt. Was sind denn Ihre persönlichen Motive gewesen?
Zunächst mal müssen wir einfach festhalten, oder wir dürfen die Bildung nicht mehr den Linken überlassen, weil sonst haben sie genau diese Zustände, die wir jetzt haben. Überall wird, wir sagen in der Schweiz, gebibäbelt, dass es wird so, ja dieses Mal aber nicht mehr, also lassen wir es noch durchgehen, aber also kein künftiges Mal bitte. Und das hat sich jetzt wirklich über Jahre hingezogen. Diese Schulen sind auch ein bisschen gefährdet für linke Anliegen. Und es kommt niemandem zugute. Und verstehen Sie, wenn eine Schule führungslos ist, der Mensch hat Anspruch auf Führung. Und das ist wirklich, was jetzt der neue Schulleiter und ich am meisten hören, sei es vom Abwart, sei es von Lehrern, sei es von der Schulverwaltung. Endlich sagt jemand, was gilt, und zieht das dann auch durch, und zwar durchaus auch in positiven Belangen.
In der Pressemitteilung der Kreisschule Mutschellen stand zu Ihrer Wahl, dass Sie zuversichtlich seien, dass Sie die Schule wieder in ruhige Gewässer führen könnten. Sind Sie grundsätzlich ein Zweckoptimist, oder was hat Sie denn eigentlich da wirklich so positiv gestimmt?
Ja gut, wenn Sie mal sehen, was alles schiefläuft und dann die Lösungsansätze schon auf dem Tisch liegen, ich glaube, dann können Sie zuversichtlich sein. Natürlich, wir kämpfen jeden Tag auch mit Ausfall von Lehrern. Es scheint sich da ein gewisser Absentismus breit zu machen. Und auch das ist halt eine Frage der Führung. Die vorherigen Schulleiter, die waren nicht allzu sehr im Gebäude anwesend, haben sich sogar Homeoffice selber verordnet. Und das geht natürlich nicht in einer Schule, wo sie sowieso Probleme haben. Also Führung vor Ort ist jetzt sehr wichtig. Das hat auch der Vorstand mir ins Pflichtenheft geschrieben, dass eine hohe physische Präsenz erwünscht ist, und mit dem neuen Schulleiter zusammen, wir treffen uns sehr früh am Morgen, meistens um 6, 6:30, ordnen den Tag und gehen dann ans Werk, und das sehen die anderen jetzt auch. Erstaunlicherweise kommen auch gewisse Lehrer plötzlich früher oder pünktlich. Also das hat alles einen positiven Effekt. Führen heißt einfach vorleben.
Mit dem sind Sie angetreten, aber Sie waren noch nicht mal einen Tag im Amt. Konnte man den Medien entnehmen, da gab es dann plötzlich eine Beschwerde von der linken Seite gegen Ihre Person mit der entsprechenden medialen Begleitmusik. Da heißt es in den Vorwürfen, ja, Sie seien die falsche Person, Sie seien alles andere als integrativ, als Politiker bekannt, der gerne politisiert. Es würde Ihnen auch an der pädagogischen Expertise fehlen. Was sagen Sie denn zu diesen Vorwürfen?
Die sind rein politisch motiviert natürlich, und ich mache jetzt unabhängig von der Beschwerde einfach meinen Job dort. Ich habe selbstverständlich ein Diplom der Pädagogischen Hochschule Zürich für Erwachsenenbildung. Das würde man für diesen Job nicht brauchen an meiner Stelle, aber es ist dienlich, wenn man schon einmal, und das war ich 3 Jahre, vor einer Klasse gestanden hat. Das Weitere ist natürlich alles politisches Geplänkel nach wie vor. Die Story, ich hätte die private Handynummer einer Lehrerin veröffentlicht, was einfach unwahr ist, und gerade unsere größte Zeitung im Aargau kürzlich wieder schrieb und dann aber auch wieder korrigieren musste, weil es einfach nicht stimmt. Es war das Schulhandy, also keine Sorge. Die Beschwerde ist in unserer Kantonshauptstadt hängig, und wir harren der Dinge, die da kommen mögen.
Jetzt haben Sie nicht nur von der politischen Seite Gegenwind erhalten, Sie haben es schon erwähnt, da gab es längere Krankschreibungen der Schulleitungen. Die haben ja bereits schon im Oktober, also gerade einmal 1 oder 2 Monate, nachdem Sie das Amt angetreten haben, sich für einen Elternabend krankschreiben lassen. Auch das ist in den Medien wieder groß aufgegriffen worden. Was ist denn da los mit diesen Schulleitern? Warum dieses Verhalten?
Das ist schwierig zu sagen. Also wir dürfen ja auch nicht das Persönlichkeitsrecht dieser Leute verletzen. Aber ganz sicher ist es, dass wir uns von ihnen trennen werden und zum Teil auch schon getrennt haben, um eben eine verbesserte Situation hinzubringen. Die Arbeitsmoral scheint nicht bei allen Leuten gleich hoch zu sein.
Ich nehme an, dass dieser Elternabend dann etwas verspätet stattgefunden hat. Wie ist denn dieser verlaufen? Beziehungsweise auch, um die Frage etwas weiter zu öffnen, wie sieht überhaupt von Ihrer Seite diese Elternarbeit aus?
Der neue Schulleiter, unser Florian Stari, hat einen ausgezeichneten Kontakt zu allen Lehrern, auch zu diesen Eltern, zu den Kindern. Und den positivsten Feedback, den ich regelmäßig erhalte, ist eben genau von Eltern. Es gibt auch andere Eltern, selbstverständlich gerade Eltern dieser Kinder, die jetzt nicht ins Lager durften, haben uns natürlich angegriffen und gemeint, das sei jetzt gerade im konkreten Falle ihres Sprösslings nicht besonders angesagt, was wir machen, aber wir haben uns da nicht beirren lassen. Vielleicht noch die Situation, als alle 3 Schulleiter dann gleichzeitig ausgefallen sind, also hintereinander, aber natürlich dann keiner mehr da war, Jahr, da haben wir die Lehrer und Lehrpersonen zusammengerufen und haben ihnen erklärt, dass wir jetzt darauf angewiesen sind, dass sie uns unterstützen. Und siehe da, am nächsten Tag hatten wir mehr als nötig Meldungen von Lehrpersonen, die diese sogenannte Koordinatorenfunktion übernehmen wollen. Und das funktioniert eben auch sehr gut. Jetzt mit dem neuen Schulleiter haben wir einen Teil abgedeckt und gerade letzten Dienstag ist es uns gelungen, eine junge, neue Kraft, eine Frau notabene, einzustellen, die uns dann ab Februar hier unterstützen wird.
Das ist erstaunlich, dass sich da Personen melden in der aktuellen und akuten Situation des Lehrpersonenmangels, wie es so schön offiziell heißt. Denn das betrifft ja nicht nur Lehrer, sondern auch eben Schulleitungsmitglieder, dass sie dort fähige Personen rekrutieren konnten, die auch bereit sind, offensichtlich hier sich in den Wind zu stellen. Wie hat sich dann seit dieser Zeit die Situation mit den Schülern entwickelt? Sie sind natürlich nicht so ganz nah dran, aber Sie kriegen ja trotzdem dann die entsprechenden Rückmeldungen eben des neuen Schulleiters.
Ich bin sehr nah dran, übrigens originellerweise, weil mein Büro direkt in einem Zwischengeschoss liegt, wo ich sehr viele dieser rund 600 Schüler auch sehe. Dann bin ich auch täglich auf dem Pausenplatz oder irgendwo im Schulhaus am Herumwandern, um eben den Puls zu spüren. Ich meine, dass insgesamt auch die Schüler froh sind, wenn es wieder Ordnung und Führung gibt. Es gibt natürlich ein Widerstandsnest. Wir haben da natürlich mit Problemen zu kämpfen, diese Nachahmungsfunktion dann von anderen. Insgesamt würde ich sagen, ist es gut, aber sie haben heute mit lernunwilligen, lernunfähigen und unerzogenen Kindern zu tun, deren Eltern aber erwarten, dass ihre kleinen Einsteins dann doch bitte gute Noten heimbringen. Und das ist einfach ein ziemlicher Konflikt, den wir in verschiedenen Elternabenden den Eltern eben auch beibringen mussten.
Das heißt, auch hier treffen Sie diesen typischen Range an, also die Heterogenität auch unter den Eltern. Von einer zu Hause eher verwahrlosenden Situation bis hin dann zu einer starken Überschätzung der Leistungen ihrer eigenen Schüler bis hin zu Helikoptereltern, habe ich Sie richtig verstanden? Also Sie haben die ganze Heterogenität der Elternschaft vor sich.
Genau, also ich muss einfach noch betonen, oder? Das ist die absolute Mehrheit der Kinder, die sich anständig verhält, die auch in der Schule mitmacht. Natürlich ist es eine schwierige Phase in der Pubertät und im Erwachsenenwerden. Da gibt es gewisse Ausschläge und mit dem rechnen wir ja auch. Aber die absolute Mehrheit ist also korrekt unterwegs. Mühe machen uns eben die anderen. Und da haben wir eben mit diesen vier Gemeinden einen guten Querschnitt der Schweizer Bevölkerung. Wir haben eine Gemeinde, die eher einen höheren Ausländeranteil aufweist und dann auch eine Gemeinde, die eher sehr vermögend ist. Und dort ist dann die Wohlstandsverwahrlosung, wie wir sie nennen, eher anzutreffen. Und diese Mischung macht es dann halt aus, was wir dann in der Schule jeden Tag zu bewältigen haben.
Sie haben eben gesagt, dass es Ihnen ganz wichtig ist, möglichst nah auch an den Schülern dran zu sein, mit der Präsenz auf dem Pausenplatz von Ihrem Büro aus. Versuchen Sie hier den Puls zu spüren. Wie können Sie denn das mit Ihrem Amt als Nationalrat hier mit vereinbaren? Das erscheint mir doch etwas schwierig auf den ersten Blick.
Es gibt Tage, wie jetzt gerade heute, da ich in Bern bin und an einer Kommissionssitzung teilnehmen werde. Ich bin aber immer, wenn es immer möglich ist, morgens früh schon mal vor Ort, zwischendurch auch. Jetzt habe ich mal einen Lehrer gefragt, wann ich eigentlich dort sein. Ich habe gesagt, überall, immer und nie, weil ich eben keine bestimmten Zeiten anbieten möchte, um eben auch sicherzustellen, dass man dann nicht dann sich korrekt verhält, wenn der Chef im Hause ist, sondern mit dem Chef muss man immer rechnen und das ist auch bei unserem Schulleiter so. Ich glaube, nein, ich weiß es, was einen Einfluss hat, ist natürlich meine Zurückhaltung in der politischen Szene, weil ich auf keinen Fall möchte, dass mein politisches Amt oder Gebaren hier auf diese 600 Kinder runterfällt. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich mit Argusaugen beobachtet werde. Und sehen Sie, seit 1. September ist es niemandem gelungen, hier mir etwas anzudichten oder anzuhängen, weil ich mich eben sehr politisch jetzt zurückhalte, um eben diesen Job unbelastet und zugunsten der Schule machen zu können.
Die Bemerkung finde ich sehr interessant, wenn man vor allen Dingen auch noch mal einen Blick wirft auf die Pressemitteilung, als Sie gewählt worden sind. Da hieß es ja in der Begründung für Ihre Wahl, ausschlaggebend für den Vorschlag waren seine langjährige politische Erfahrung auf kommunaler, kantonaler und nationaler Ebene, seine enge Verbundenheit mit der Region und so weiter. Was erwarten Sie sich denn von dieser Seite für Unterstützung, sei es aus dem Kanton selber oder vielleicht von bundespolitischer Seite in Bezug auf die Missstände, über die wir jetzt gesprochen haben?
Der große Vorteil ist, ich war 20 Jahre im Gemeinderat der Gemeinde Oberwil-Liri, davon 12 Jahre als Gemeindepräsident. Und diese Beziehung zu den politischen Institutionen ist natürlich immer noch vorhanden. Dann auch nach Aarau, unserer Kantonshauptstadt, unsere Regierungsrätin Martina Bircher von der SVP. Mit ihr habe ich einen regelmäßigen Austausch, jetzt neuerdings natürlich auch zu aktuellen Themen unserer Schule. Bundesweit kommen mir einige Ideen in den Sinn, was wir besser machen müssen. Wir müssen ganz sicher diese integrativen Lehrformen abschaffen und wir müssen wieder zurück zu einer Schule, die Wissen vermittelt und nicht die Multikulturalität zu verwalten versucht. In der Stadt Zürich höre ich von Schulhäusern, wo man schlicht nicht mehr Schule gibt, sondern nur noch versucht, diese Multikulturalität in den Griff zu bekommen. Das hat nichts mehr mit dem Grundauftrag unserer Schulen zu tun.
Aber grundsätzlich liegt natürlich die Hauptarbeit vor Ort in den einzelnen Gemeinden oder hier in diesem Fall des Verbunds, der für diese vier Schulen verantwortlich ist. Dennoch, was gäbe es auch auf Bundesebene? Regulatorien, die man benutzen müsste, um die Schulen hier etwas entlasten zu können?
Das ist die berühmte Frage nach der ersten Fremdsprache und wann man die haben sollte oder respektive einführen sollte, in welchem Jahr. Ich bin hier nicht für früh Französisch, sondern für früh Deutsch. Die Kinder können schlicht und einfach nicht mehr Deutsch. Und dann müssen wir zuerst mal diese Sprache richtig vermitteln, bevor wir mit einer weiteren beginnen. Das ist dann national. Ansonsten ist die Bildungshoheit bei den Kantonen, das ist auch gut so. Bei uns im Aargau muss ich sagen, das Gesamtgerüst ist stabil und gut und den Resten versuchen wir jetzt zu verbessern.
Das heißt, Kinder, die noch nicht im deutschsprachlich kompetent sind, besuchen spezielle Förderklassen, Sprachklassen oder werden die bereits dann integriert, obwohl das jetzt nicht direkt ihre Schule betrifft, sondern die Primarschule 1 bis 6. Klasse?
Infolge der Abschaffung der Klein- und Förderklassen haben wir natürlich jetzt im normalen Schulzimmer in der Primarklasse wirklich vom Genie bis zum eher schwierigen Teilnehmer alles drin und versuchen das dann mit Heilpädagogen irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Man hat dann gesagt, das ist dann die Stigmatisierung dieses Kleinklassenschülers zum Beispiel, kriegt man dann weg. Aber sehen Sie, wenn Sie im Schulzimmer sitzen und dann mit dieser Heterogenität einfach keinen vernünftigen Unterricht mehr hinkriegen und zugleich dann die Heilpädagogin den kleinen Hans dreimal wöchentlich rauszieht. Also es ist ein Wirrwarr von Heilpädagogen, die sich jetzt hier eine goldene Nase verdienen, anstelle dann, dass man die Kinder separat fördert in einer Extraklasse und dann nach ein oder zwei Jahren in die Regelklasse entlässt. Dieses System war sicher besser.
Versuchen wir noch einmal einen Gesamtblick auf Ihre Schulsituation zu werfen. Eine Art Standortbestimmung. Wo würden Sie sagen, stehen Sie heute? Was haben Sie bisher erreichen können und welcher Weg liegt hier noch vor Ihnen?
Wir haben ganz sicher vielen Stakeholders, wie das modern heißt, also den Lehrern, den Schülern, den Eltern, den Gemeinderäten, die letztendlich unsere Vorgesetzten sind, zeigen können, dass wir das Schiff auf Kurs zu bringen sind. Vieles ist außerhalb unseres Einflussbereichs, weil wenn Sie keine Lehrer bekommen, dann bekommen Sie keine Lehrer, dann haben Sie am Montag eine Klasse, die von einem Ersatzlehrer statt vom richtigen Lehrer unterrichtet wird, wenn überhaupt. Es gibt auch Totalausfälle. Also wir kämpfen bei 72 Lehrern jeden Morgen zwischen 4 bis 6 Ausfällen. Das müssen sie erstmal hinkriegen. Also dort sind wir jetzt im Aufbau eines Pools. Jetzt letzten Freitag, jawohl, haben wir entschieden, dass wir eine Prämie aussetzen für Lehrer, die uns Lehrer bringen. Das ist nicht allzu bescheiden. Das sind 1.000 Schweizer Franken pro vermittelte Vollzeitstelle, die wir auszahlen. Wir wollen einfach zu Beginn des neuen Schuljahres dann wirklich mit dem Optimalbestand und einer gewissen Reserve starten können. Aber insgesamt, um auf Ihre Grundfrage zurückzukommen, man sieht, die Schule ist in Bewegung, es geht etwas, es wird eine Linie durchgezogen, es gibt jetzt neuerdings Kleiderordnung, es gibt Handyregeln. Wir haben die ganze Schule graffitifrei erklärt, übrigens alles neu gestrichen. Auch mit diesem WC-Vandalismus, also dieser Toilettenvandalismus, haben wir durch die Konsequenzen sehr weit gezogen. Die Türe wurde jetzt ausgehängt zum Vorraum dieser Toiletten. Also es gibt keine Möglichkeit mehr, sich darin zu verstecken in den Pausen. Und die nächste Stufe wird dann sein, dass wir alle WCs abschließen und im Freien bei jetzt diesen Minustemperaturen dann vielleicht 2-3 mobile Toiletten installieren würden. Das wissen die Schüler inzwischen und ich glaube, sie werden sich daran halten, unsere Einrichtung nicht mehr zu beschädigen.
Das finde ich äußerst spannende Regeln, die Sie dort eingeführt haben. Bezug auf den Toilettenvandalismus habe ich das noch nie gehört. Sagen Sie uns doch bitte noch abschließend ein Wort zu der Kleiderordnung und auch zu den Handyregeln.
Wir haben seitens des Kantons verfügt bekommen, zu Recht, dass Handys an der Schule verboten sind. Und hier gibt es einfach Sanktionen, wenn trotzdem ein Kind damit erwischt wird. Also das wird dann für einen Tag eingezogen oder je nachdem für eine Lektion oder Eltern müssen antraben, damit wir mit denen Klartext sprechen können. Bei der Kleiderordnung, wir wollen einfach nicht, dass man allzu, wie wir sagen, schlampig rumläuft oder Mützen aufhat oder dann das Umgekehrte eher im Sommer dann mit allzu freizügigen Outfits rumläuft. Wir wollen hier keine Schuluniformen, selbstverständlich, aber wir wollen eine vernünftige Kleiderregel durchsetzen. Das ist übrigens auch vom Schülerparlament mitgetragen worden, also kommt gut und wird sicher auch akzeptiert.
Und bei den Händeregeln würde ich gerne nochmal nachfragen. Das heißt, den Schülern ist es gerade untersagt, überhaupt Handys mit in die Schule zu nehmen oder müssen sie die in der Schule abgeben, in so einer Art Handygarage?
Es ist beides möglich. Also Handygarage ist möglich und man kann es auch in der Schultasche drin haben und man darf sie einfach nicht sehen und auf keinen Fall hören und somit auch nicht verwenden.
Mit dem Präsidenten der Kreisschule Mutschellen besprach ich die unterschiedlichen Problemfelder seiner Schule, die in letzter Zeit Negativschlagzeilen in den Schweizer Medien verursachten. Von Andreas Glaner erhielten wir eine aktuelle Einschätzung über seine Bemühungen und sein Engagement, die Schule wieder in ruhige Gewässer zu führen. Herr Glaner, ich danke Ihnen ganz herzlich für das aufschlussreiche Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg auf Ihrem anspruchsvollen Weg.
Herzlichen Dank, Herr Rüdiger. Auch Ihnen alles Gute.
Sie hören das Lehrerzimmer im Kontrafunk. Aus unserer lockeren Serie Schule früher hören Sie jetzt Ludger K.
Mein Name ist Ludger Kusenberg, alias Ludger K. Ich bin in den späten 70er Jahren eingeschult worden. Im Jahre 1980 war ich inmitten meiner Grundschulzeit und ich habe daran sehr schöne Erinnerungen, insbesondere an meine Klassenlehrerin, die allseits beliebt war, also auch bei den Eltern, eine Frau, die eine gewisse Strenge hatte, aber doch mit dem Herzen dabei war. Das haben wir als Kinder gespürt. Ich habe seinerzeit von dieser Frau im Klassenverbund Geschichten vorgelesen bekommen, an die ich mich heute noch erinnere, von einem Autor namens Peter Bixel. Schöne Sinnbilder über das Leben und im etwas höheren Alter habe ich mich tatsächlich an diese Geschichten zurückerinnert. Ein Tisch ist ein Tisch zum Beispiel. Da geht es um die Sprache. Ein Thema, was wir ja heute noch sehr aktuell empfinden und das auch meine Schulerfahrung durchzogen hat. Besagte Klassenlehrerin in der Grundschulzeit hat die seinerzeit populäre Mengenlehre eher außer Acht gelassen und nur nach lehrplanmäßigen, so hat mein Vater mir das mal erklärt, Notwendigkeiten überhaupt abgehandelt. Und sie hat einfach Sachen reingepaukt, damit die sitzen, Grundrechenarten, plus, minus, geteilt und mal. Das hat dann so gesessen, dass ich in meinem ganzen Leben nie mehr Probleme damit hatte. Ich ging dann aufs Gymnasium und habe da natürlich einen gewissen Leistungsabfall mit der einsetzenden Pubertät bemerkt, aber ich war immer so am Rande dessen, was mich dann noch zur Versetzung ins nächste Schuljahr brachte. Und auch hier erinnere ich mich an einen Lehrer, meinen Englischlehrer, der auch als harter Hund galt, dennoch aber mit dem Herzen auch bei den Schülern. Das war ein guter Mann und ich weiß noch, als ich zum ersten Mal 2010 in den USA war und dann merkte, ich beherrsche einige unregelmäßige Verben und ich kenne einige Vokabeln, bei denen ich mich frage, warum kenne ich die überhaupt? In einem Gespräch zum Beispiel fiel mir wie aus dem Nichts in Amerika das Wort Analphabetismus ein. Das heißt nicht etwa Analphabetism, sondern es heißt Illiteracy und ich wusste das. Und da fragte ich mich zum ersten Mal, wie kann das sein, dass ich solche Vokabeln kenne? Und ich wurde mir seinerzeit gewahr, dass ich das meinem relativ strengen Englischlehrer verdankte, der das seinerzeit in uns reingepaukt hat. Ich habe dann Gefallen dran gefunden und auch für mein Berufsleben später auf der Bühne gemerkt, dass das Pauken einfach was bringt. Du haust dir die Sachen ins Langzeitgedächtnis rein. Es gab die konservativen Lehrer im Lehrerzimmer und es gab die Jungen, also die frische im Lehrdienst befindlichen, die waren dann eher, heute würde man sagen, links. Letztlich gaben die Konservativen tendenziell doch eher den Ton an, aber die Linken waren dem Pulsschlag der Schüler doch etwas näher. Und ich möchte schon sagen, dass ich auch durchaus davon profitiert habe, solche Menschen seinerzeit im Lehrerverbund gehabt zu haben, denn da konnte man sich doch mit Jugendproblemen modernerer Art eher noch ein bisschen anvertrauen. Ich habe dann auf Anraten meines Vaters die Oberstufe nicht auf einem humanistischen Gymnasium verbracht, sondern auf einem Wirtschaftsgymnasium 3 Jahre. Das war seinerzeit relativ neu. Heute glaube ich, dass ich da unter anderem meinem Vater zu Dankbarkeit verpflichtet bin, denn alles, was ich heute weiß über das Wirtschaftsleben, über Geldpolitik, über Finanzpolitik, das habe ich damals auf der Schule gelernt. Und ich bin auch hier so weit, dass ich meinem damaligen Lehrer, der das uns beigebracht hat, danken möchte. Das war ein ganz, ganz toller Lehrer, der Volkswirtschaft und sogar Buchhaltung derart lebendig rübergebracht hat, dass ich die Sachen bis heute nicht vergessen habe. Ich erinnere mich auch ganz genau an einen Lehrer, der das gemacht hat, was man heute als Gendern bezeichnet. Paradoxerweise ein inverses Gendern. Er hat uns als Schüler damals darauf aufmerksam gemacht, dass wir nicht Feministinnen sagen sollten, sondern Feministen. Das sei ja das generische Maskulin und meint dann Männer und Frauen. Er sei schließlich auch ein Feminist. Und in den Folgejahren gab es dann so einen Deutschlehrer, der uns damit vertraut zu machen versuchte, dass die Sprache ja total frauenfeindlich sei. Negative Begrifflichkeiten seien immer feminin konnotiert und die Männer kommen da viel positiver weg. Und außerdem sei ja das Bevorzugen des Männlichen, wenn es um eine Gruppe geht, auch nicht richtig. Keine einzige Schülerin sagte seinerzeit, dass sie sich mit dem Wort Schüler nicht mitgemeint fühlte, aber es war damals schon der Beginn dessen, was heute zur Plage geworden ist und sich vielleicht in naher Zukunft ein bisschen ausbalanciert. Also eine Umschwungphase habe ich mitmachen dürfen. Das ist etwas, wovon ich heute noch profitiere. Und trotz alledem erinnere ich mich auch, wie froh ich war, dass die Schule vorbei war. Aber ich habe das große Glück, aus meiner Endphase der Schulzeit auf besagtem Wirtschaftsgymnasium Menschen gefunden zu haben, mit denen ich heute noch sehr, sehr eng und tief und freundschaftlich verbunden bin. Ich denke gerne an diese Zeit zurück.
Days are gone, but we keep on going on, wondering where they've gone. School days.
Sie hörten die neueste Ausgabe unserer Sendung Lehrerzimmer. Unter der Adresse lehrerzimmer@kontrafunk.radio können Sie uns Ihre Inputs, Fragen oder Themenvorschläge mitteilen. Wir freuen uns über Ihre Mitteilung und beantworten sie gerne. Diese Sendung können Sie auch in unserer Mediathek als Podcast nachhören oder herunterladen und sehr gerne weiterverbreiten. Schön, waren Sie heute dabei. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Klaus Rüdiger.